Hallo, mein Name ist Michael Kreda und heute sprechen wir im Eule-Podcast über die neue Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland. Welt in Unordnung, gerechter Friede im Blick. Es ist Aufgabe aller Christinnen und Christen, dem Frieden je nach eigenen Möglichkeiten zu dienen im privaten, gesellschaftlichen und politischen Raum. Gestern hat die Evangelische Kirche ihre neue Friedensdenkschrift veröffentlicht. Aus der Denkschrift stammt das Zitat, das ich gerade vorgelesen habe. Wir wollen die neue Denkschrift hier im Eule-Podcast diskutieren. Und dazu ist Eule-Redakteur Philipp Greifenstein bei mir. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Du bist gerade in Dresden, um von der jährlichen Tagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland zu berichten. Dort wurde gestern dann auch die neue Friedensdenkschrift vorgestellt.
Ja, jein, und du lachst ja schon, vielleicht haben das unsere HörerInnen auch gehört. Wenn dieser Podcast online geht, bin ich in Dresden und es ist Dienstag, das stimmt. Im Online-Magazin findet ihr bereits einen Vorbericht zur Synodentagung und kontinuierlich weitere Berichte. Aber, und das ist jetzt die kleine Offenlegung zum Start, wir nehmen diese Episode des Eule-Podcasts bereits am Mittwoch, den 5. November, auf. Also im Moment sitze ich noch in meinem Büro in Bad F.
Ja, und ich sitze in meinem hochprofessionellen Aufnahmestudio in Bad Kissingen. Aber das Wichtige ist ja, inhaltlich haben wir sehr professionell gearbeitet, indem wir nämlich die Denkschrift beide schon aufmerksam gelesen haben und ja auch durchgearbeitet haben mit einem sehr spitzen Bleistift. In den vergangenen Tagen hatten wir dazu schon die Möglichkeit. 3 Jahre lang wurde in der Evangelischen Kirche an einer Friedensdenkschrift gearbeitet, in Konsultationen, auf Fachtagungen, mit einer Friedenswerkstatt und. Dazu konnten dann Akteurinnen aus der evangelischen Friedensarbeit und aus der Militärseelsorge, Sicherheitsexpertinnen aus verschiedenen Bereichen und Theologinnen etwas sagen. Das friedensethische Redaktionsteam des Kammernetzwerks der EKD hat die Denkschrift unter dem Vorsitz von Theologieprofessor Rainer Anselm von der Münchner Universität und Friederike Krippner, der Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin, verfasst.
Diese neue Denkschrift will die evangelische Friedensethik weiterentwickeln und auch neue Akzente setzen. So viel wussten wir ja in den vergangenen Jahren schon, sonst hätte man das Unternehmen nicht angefangen. Eine Frage ist natürlich zu klären, ob sich das Ganze gelohnt hat. Das werden wir vielleicht heute noch nicht schaffen, aber in den kommenden Wochen mal im Blick behalten, ob sich es wirklich gelohnt hat, dieser ganze Aufwand. Die Denkschrift steht nämlich in einer Reihe von Denkschriften, die sich mit Frieden und Versöhnung befasst haben. Da wäre als erstes vielleicht die Ostdenkschrift von 1965 zu nennen, die dieses Jahr ja auch Jubiläum hat. Und zuletzt die Friedensdenkschrift von 2007. Und als letztes noch vielleicht die Entschließung der EKD-Synode von 2019 in Dresden, also von vor 6 Jahren. Und die ist deshalb zu nennen, weil sich die neue Friedensdenkschrift von dieser Entschließung der EKD-Synode doch sehr stark absetzt. Ja, diese Kontinuitäten und Unterschiede und die Akzentsetzung der neuen Friedensdenkschrift hat in der Eule bereits Michael Haspel, Friedensethiker und Professor in Erfurt und Jena, in einem Artikel beschrieben, der gestern, also am Montag, erschienen ist. Und dieser Artikel von Michael Haspel ist eine gute Einführung und Einschätzung, was es mit der Friedensdenkschrift 2025 auf sich hat. Den empfehlen wir also zur Lektüre und ihr findet ihn natürlich in den Shownotes.
Und von dir habe ich auch schon einen kürzeren Artikel gesehen. Das Wichtige jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer ist, wir werden hier im Podcast jetzt also nicht nochmal den Aufbau der Denkschrift und längst auch nicht alle Thesen und Themen besprechen. Wir machen jetzt also kein Close Reading, sondern wir setzen einen klaren Fokus.
Wir haben in unserer Chatgruppe gerade auch nochmal geschrieben, dass wir uns vom Aufbau der Denkschrift emanzipieren, was eine schwierige Kiste ist, weil die Denkschrift selbst, so viel kann man schon nochmal zum Aufbau sagen, denke ich, eine Zusammenfassung hat, mehrere Zusammenfassungen, also eine große Zusammenfassung quasi am Anfang. Vor dieser Zusammenfassung steht noch ein Vorwort der EKD-Ratsvorsitzenden Kirsten Fährs. Das Vorwort hat auch nochmal so wichtige Botschaften zusammengefasst und dann gibt es quasi in jedem Kapitel nochmal kurz Zusammenfassung und ein Schlusskapitel. Es gibt gewisse Redundanzen in der Friedensdenkschrift dadurch, dass halt viel auch immer mal wieder zusammengefasst wird. Wir fanden das beim Lesen beide ja auch so, dass es schwierig ist, sich quasi diesem Rhythmus aus Exposition eines Themas, Schilderung der Herausforderung, dann Erklärung dessen, was die Friedensethik dazu zu sagen hat und dann Schlussfolgerungen und Handlungsanweisungen oder Handlungsmöglichkeiten, ja, sich irgendwie zu entziehen. Wir versuchen es im Podcast trotzdem und stellen uns nur 2,5 Fragen. Erstens, was ist die neue Akzentsetzung? Zweitens, ist die Friedensdenkschrift 2025 zeitgemäß? Und damit verbunden 2b, wie zeitgeistig ist die Friedensdenkschrift? Oder gibt es doch Impulse, die evangelisch-kritisch anders sind als das, was man sonst zu Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Krieg und Frieden hört und liest?
Und damit folgen wir ja auch einem Anliegen der Denkschrift, die, so schreibt es die EKD-Ratsvorsitzende Bischöfin Kirsten Vers für den Rat in ihrem Vorwort, ein Beitrag zur Gewissensbildung sein will. Du hast ja in deinem Artikel geschrieben, dass das schon anders ist als früher, wo die EKD in ihren Friedensdenkschriften den Anspruch erhoben hat, einen innerkirchlichen oder sogar einen gesamtgesellschaftlichen Konsens abzubilden.
Ja, daran sieht man, denke ich, auch eine realistischere Einschätzung dessen, was so eine Friedensdenkschrift überhaupt leisten kann. Die Friedensethik ist ja mit dieser neuen Denkschrift auch nicht an ihr Ende gekommen. Das sieht man auch daran, dass in der Denkschrift immer wieder auch Vorhaben und Wünsche für die Zukunft formuliert sind. Wissenschaftlich gesprochen nennt man das dann Desiderate. Und der Friedensbeauftragte des Rates der EKD, Landesbischof Friedrich Kramer aus der Mitteldeutschen Kirche, sagte mir, dass für ihn die Denkschrift kein Schlusspunkt sei, sondern sie habe quasi einen Doppelpunkt. Mit ihr im Gepäck kann und soll dann weiter nachgedacht und gehandelt werden.
Dann wollen wir doch genau das machen. Kleine Info noch nach draußen. Ihr kennt's. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast auf den Podcast- und Social-Media-Plattformen liked und fleißig teilt. Macht sehr gerne auch Freunde, Bekannte und Kolleginnen auf den Podcast und die Eule aufmerksam. Das würde uns sehr freuen. Es gibt eine Reihe von Themen, die bisher nicht so prominent in den Denkschriften der EKD waren. Zum Beispiel hier sexualisierte Gewalt in Konflikten und Kriegen. Der Krieg im Cyberraum, die hybride Kriegsführung, die damit ein bisschen zusammenhängt. Das können wir schon mal alles so im Hinterkopf behalten für die Frage danach, ob die Denkschrift denn zeitgemäß ist. Was ist jetzt nun diese neue Akzentsetzung, die du schon angedeutet hast?
Also ich finde, dass die Bearbeitung dieser unterschiedlichen von dir gerade erwähnten Themen in dieser neuen Denkschrift ja auch ja, keine Akzentsetzung sind, aber eben bemerkenswert. Aber die große Frage der neuen Akzentsetzung betrifft die Frage des Gewaltschutzes. Also die Frage danach, ob man Frieden mit militärischer Gewalt schaffen kann und sogar muss, also ob das ethisch geboten ist oder ethisch rechtfertigt werden kann. Das ist immer wieder die große Frage der Friedensethik der Evangelischen und die Denkschrift nimmt hier tatsächlich eine Veränderung vor, nicht nur im Vergleich mit 2019, sondern auch mit der Denkschrift von 2007. Die EKD-Ratsvorsitzende hat ja bereits im Sommer 25, in der Eule habe ich ja da drüber geschrieben, von einem relativen Prä des Gewaltschutzes gesprochen. Aber vor was hat denn dann der Gewaltschutz eigentlich Vorrang?
Ja, das liegt daran an dem Leitbild vom gerechten Frieden. Das ist schon ein recht cleverer, rhetorischer Kniff gewesen, dass man jetzt eben nicht vom gerechten Krieg spricht, sondern vom gerechten Frieden. Und da ist der Schutz vor der Gewalt, die im engeren Sinne, also vor der recht konkreten Gewalt, die Bedingung für all die anderen Dimensionen. Und die sind eben dann wie folgt aufgebaut in den 4 Dimensionen. Da gibt es dann den Schutz vor Gewalt. Als zweites die Förderung von Freiheit, als drittes den Abbau von Ungleichheiten und viertens den friedensfördernden Umgang mit Pluralität. Man geht bei der Beschäftigung mit Krieg und dann hier mit Frieden davon aus, dass es einen ganzheitlichen Blick gibt und man versucht mehr auf die Ursachen von Krieg zu schauen, um dann auch die Fundamente zu finden, die einen dauerhaften Frieden möglich machen.
Vielleicht kann man an der Stelle nochmal sagen, dass sich die evangelische Friedensethik in Nachfolge des Zweiten Weltkrieges, also jetzt ganz große Linien, in Anlehnung an die Charta der Vereinten Nationen von dem Bild des gerechten Krieges, was es in anderen Konfessionen durchaus prominenter noch gibt, verabschiedet hat. Das heißt, der Krieg an sich ist kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung, vereinfache ich jetzt mal. Das kann man mal mit einem Zitat untermauern aus der Denkschrift. Gerechter Friede entsteht erst dort, wo neben der Waffenruhe auch Freiheit, Gerechtigkeitsperspektiven und ein friedensfördernder Umgang mit Pluralität aufscheinen. Und das alles baut quasi auf einer Vorstellung vom internationalen Recht, von einer internationalen Rechtsordnung, die die Kriegsanwendung verrechtlicht, insofern als dass zwar Nationalstaaten das Recht haben auf Selbstverteidigung, aber dann dem auch im Grunde genommen wieder eine Begrenzung eingezogen wird, in dem Moment, wo internationale Instanzen, also der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dann selber mit einer Resolution quasi friedensdienliche, friedensfördernde Maßnahmen beschließt. Und da das ja der Sicherheitsrat bekanntlicherweise wegen der Blockade der Großmächte nicht hinbekommt, ist da so ein gewisses Vakuum. Aber es ist wichtig, dass die Friedensdenkschrift der EKD vielleicht als ja in unserer Welt in Unordnung, wie das ja schon die Überschrift sagt, erstaunlicherweise eben an dem internationalen Recht als Orientierung festhält und ganz deutlich auch betont, dass diese internationale Rechtsordnung dem Recht des Stärkeren vorzuziehen ist. Es geht immer darum, Wege zu finden, Konflikte friedlich beizulegen.
Es geht aber auch noch über die Beilegung deutlich hinaus und das finde ich schon auch das Gute daran, dass man ja jetzt ja eben nicht vom Friede spricht, sondern das gerechter Friede davor setzt, weil man hier ja schon auch nochmal eine Perspektivierung hat, weil man kann sich ja schon vorstellen, dass es in Teilen der Welt einen Frieden gibt, weil dann halt mehr oder weniger auf die Außenpolitik gesehen, die du jetzt gerade so gezeichnet hast auf der Weltbühne, sich 20 Diktatoren fröhlich auf irgendeinem Kontinent gegenüberstehen. Und dann haben sie vielleicht Frieden, so wenn man von oben drauf guckt als Alien, aber eben keinen gerechten Frieden, weil die Leute dann eben nicht in einer Welt leben, wo ihre Freiheit gefördert wird, wo Ungleichheiten abgebaut werden und wo es einen friedensfördernden Umgang mit Pluralität gibt.
Der Diskussionspunkt in den letzten 3 Jahren in der Debatte zu dieser Friedensdenkschrift ist die Frage der rechtserhaltenden Gewalt gewesen.
Ja.
Das ist jetzt ganz explizit und auch an mehreren Stellen prominent und deutlich formuliert in dieser neuen Denkschrift ausformuliert, rechtserhaltende Gewalt. Es ist aber wichtig schon noch der Hinweis, die rechtserhaltende Gewalt, die war auch in der Denkschrift von 2007 schon als ethisch vertretbar benannt. Aber sie wird hier wesentlich klarer herausgestellt. Erstmal muss quasi es hingekriegt werden, dass die Waffen schweigen und Menschen vor Gewalt geschützt werden. Es geht also um militärische Gewalt, um Aggressoren zu stoppen und ein Ruhen der Waffen herzustellen und Menschen vor weiterer Gewalt zu schützen. Und das wird in dieser Denkschrift jetzt ganz deutlich gemacht. Das ist eine Vorbedingung, um dann zu den anderen Dimensionen vorzudringen. Dieser Schutz vor Gewalt beinhaltet auch die Garantie der territorialen Integrität eines Landes. Hier sieht man ganz eindeutig den Auslöser dieser schärferen Akzentuierung, nämlich, dass es eine Reaktion ist auf den Ukraine-Krieg Russlands seit 2022. Wichtig ist, dass für die rechtserhaltende Gewalt dann wieder die Maßstäbe gelten, die wir uns ja schon manchmal vor Augen geführt haben, auch in der Eule in mehreren Beiträgen. Die Maßstäbe aus der christlichen Lehre vom gerechten Krieg, also die Lehre vom gerechten Krieg ist abgelöst durch das Leitbild des gerechten Friedens, aber einige Bestandteile dieser Lehre vom gerechten Krieg sind weiterhin Bestandteil auch dieses Leitbilds, insofern als sie die rechtserhaltende Gewalt einhegen bzw. Maßstäbe geben, wann überhaupt eben diese rechtserhaltende Gewalt, militärische Gewalt geübt werden kann, nämlich die Ultima Ratio, also alle anderen Mittel sind erschöpft, die Verhältnismäßigkeit und die friedenssichernde Absicht. Über das Recht im Krieg hat aktuell übrigens in der Eule Lukas Jorent geschrieben, der am Lehrstuhl für evangelische Theologie der Helmut-Schmidt-Universität, also der Universität der Bundeswehr in Hamburg, arbeitet. Und auch diesen Artikel über das Recht im Krieg lege ich allen zum tieferen Verständnis sehr ans Herz Und wir können es an dieser Stelle quasi ein bisschen ad acta legen.
Ja, und eigentlich bringt uns das schon zur Frage, ob die Denkschrift überhaupt zeitgemäß ist, weil diese Verschiebung, dieser Vorrang des Gewaltschutzes, der kommt, wie du schon gesagt hast, aus der Befassung mit dem Ukraine-Krieg. Und vielleicht muss man da auch nochmal erstmal in die Debatte gehen.
Also wenn du Debatte sagst, dann ist das quasi der große friedensethische Streitpunkt seit 2022, ja, mit Falken und mit Tauben und mit den Positionierungen aus der evangelischen Friedensarbeit, auch mit den Positionierungen, die der Bischof für die Bundeswehr, der evangelische Bernhard Fellenberg, vorgenommen hat. Diese Debatte drehte sich um viele Fragen, um die Frage des Gewaltschutzes, um die Frage der Waffenlieferung an die Ukraine, ob die ethisch gerechtfertigt sein können. Dazu gibt die neue Denkschrift auch Auskunft. Und da sind viele Fragen werden behandelt, die quasi, wo man immer merkt, auch wenn es manchmal nicht explizit gemacht wird, hier steht also der Ukraine-Krieg im Hintergrund. Ne? Also bei der Frage der Waffenlieferung, bei der Frage, wie kriegt man in Konflikt beendet, ne? Verhandlungen, wie weit reicht das Selbstverteidigungsrecht eines Staates? Da sind überall, ist quasi Russland und ist der Ukraine-Krieg im Hintergrund.
Weil da wird es nochmal sehr deutlich gemacht, dass es ein Selbstverteidigungsrecht eines Staates natürlich gibt. Also das ist, denke ich, so eine Antwort auf den Lumpenpazifismus, was wir jetzt ja auch schon ein paar Mal hatten. Und dieses Selbstverteidigungsrecht, das gilt so lange, bis es nach der Charta der Vereinten Nationen einen Sicherheitsratsbeschluss gibt, der dann die Friedenssicherung regelt. Und da wird auch sehr klar gemacht, dass Staaten Beistand leisten dürfen, diese Diskussion haben wir auch schon immer, und es ethisch vertretbar ist, auch mit Waffenlieferungen, aber es gibt kein ethisches Gebot, selbst gegenüber einem Bündnispartner, dass man Waffen liefern muss.
Es ist eine Figur, die in der Denkschrift ganz häufig drin ist. Es wird am Ende der Position derer, die militärische Gewalt nicht ausschließen wollen, ja, also die nicht Pazifisten sind, wird zugestimmt und dann kommt aber im Nachklapp immer Kriterien für diese Anwendung. Und diese Kriterien sind wiederum, oder in diesen Kriterien sind wiederum ganz viele Argumente der Kritiker von Waffenlieferungen oder des christlichen Pazifismus mit aufbewahrt. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein Konsens ist, weil es schon auch eine ganz klare Entscheidung immer dahinter steht. Da sind wir mitten in den Debatten, die wir jetzt auch gerade immer wieder führen über die Bewaffnung der Ukraine mit Langstreckenraketen etc. Und da ist diese Denkschrift nicht so klar positioniert, dass man sagt, nee, alles geht. Wenn man sich einmal für Waffenlieferung entschieden hat, kann man quasi alles liefern. Sondern es ist klar, dass es immer eine Einzelfallprüfung ist und diese Einzelfallprüfung sich an Kriterien zu bemessen hat, wie dem Eskalationsverbot, wie der Zweckmäßigkeit, ja, und dem Ziel, einen Frieden zu erreichen. Und das ist, ich finde, ja, Kompromiss oder Konsens ist dafür das falsche Wort, aber da sind halt beide Perspektiven ganz gut drin mit aufbewahrt, finde ich. Also ich glaube, um das nochmal deutlich zu machen, dass wenn man jetzt aus der Sicht eines christlichen Pazifismus an diese Denkschrift herantritt, man sicherlich nicht mit allem einverstanden sein wird, aber man hat auch nicht Anlass, ehrlich gesagt, zu sagen, das lehne ich alles in Bausch und Bogen ab.
Hat man nicht. Es gibt eine Würdigung durchaus des christlichen Pazifismus und auch dieser Tradition. Und es gibt da auf Seite 20 dann ja trotz allem doch auch eine recht klare Absage, die sich ein bisschen versteckt, aber in ihrer Eindeutigkeit auch unhintergehbar ist.
Die können wir jetzt hier mal zitieren. Du hast ja gerade in einem Satz gesagt, es ist gleichzeitig eine Würdigung und eine Absage des christlichen Pazifismus. Also, in der Friedensdenkschrift Seite 20. Christlicher Pazifismus ist als allgemeine politische Theorie ethisch nicht zu begründen. Er ist aber als Ausdruck individueller Gewissensentscheidung zu würdigen. Christlicher Pazifismus ist Ausdruck gelebter Frömmigkeit. Und er ist politischer Impulsgeber, der das Leitbild des Friedens als Orientierung für staatliches Handeln wachhält. Also man kann sich vorstellen, wie die christliche Friedensbewegung diesen Satz lesen wird, ja.
Wenn ich gucke, wo ich so herkomme, ne, mit südlicher Breisgau bei Freiburg und wie man da so bewegt war und was ich halt eben für friedensbewegte Leute da auch kennengelernt habe, wo jetzt viele irgendwie so aus der, nicht selbst jahreszeitmäßig, aber aus der Tradition der 68er und Heidelberg zu der Zeit kamen, muss ich schon sagen, also Das ist schon auch ein Schlag in die Magengrube.
Ja, und das ist auch genauso, würde ich das sagen, auch wenn ich selber nicht zur DDR-Friedensbewegung gehöre, weil ich ja sehr viel jünger bin. Ja, aber das ist auch für diejenigen, die quasi aus dieser Traditionslinie stammen, der Friedensbewegung der DDR und dann Ostdeutschlands, ist das harter Tobak, dieser Satz. Auch als klare Markierung, eben auch um deutlich zu machen, dass es jetzt eine andere Zeit ist und das anders akzentuiert wird. Klammer auf, wenn solche scharfen Sätze ab und zu mal in der dann doch sehr schönen evangelischen Prosa drinne wären, dieser Denkschrift, würde ich auch fragen, hat sich das überhaupt gelohnt? Denn 3 Jahre lang Kammernetzwerk und viele Leute zu beschäftigen und Tagungen zu machen, das ist vielleicht ganz nett für das Akademiewesen, das Evangelische. Aber wenn dabei dann gar nichts Neues oder anderes rauskommt, kann man sich fragen, ob das immer so notwendig ist. Hashtag andere Reformprozesse in der evangelischen Kirche, ja. Klammer zu. Aber man muss den Satz nochmal ganz genau angucken, denn hier steht ja nicht drin, der christliche Pazifismus hat keine Berechtigung, sondern als allgemeine politische Theorie. Und das ist schon was anderes.
Ja, man kommt ja später noch auf das Bild der gefallenen Welt, die eben weiterhin erlösungsbedürftig ist, weil sich Sünder in ihr bewegen und dass die Krieg und alle Verbrechen, die darin passieren, schon auch ultimativer Ausdruck dieser Sünde und der Erlösungsbedürftigkeit der Welt sind. Und irgendwie muss man ja darin sich verhalten und damit umgehen.
Ja, genau. Und das siehst du nämlich auch ganz deutlich, dass das eine ziemlich lutherische Denkschrift ist.
Ja, genau. Ja? So, ne? Die Lutheraner hatten mal wieder die Oberhand.
Genau. Lass mich noch einen Satz dazu sagen. Ich meine, das ist ganz spannend, weil das die Denkschrift der evangelischen Kirche in Deutschland ist, als Gemeinschaft der 20 Landeskirchen, der evangelischen. Wenn man so einen Satz formuliert, finde ich das okay, auch übrigens vertretbar, ich persönlich, aber was mir jetzt so ein bisschen fehlt, also ich habe es in der Denkschrift nirgendwo gefunden, wäre auch eine Würdigung, sorry, aber anderer evangelischer oder auch christlicher Formationen, die das auf andere Art und Weise leben. Also was ist denn mit den Quäkern oder auch mit den traditionellen Friedenskirchen, die es so gibt, Mennoniten etc.? Klar, die sind noch nie in einer allgemeinen politischen Theorie verpflichtet gewesen. Das sind immer Partikularorganisationen gewesen. Die haben nicht wie die evangelische Kirche in Deutschland quasi immer den Versuch, als Volkskirche oder als irgendwie bestimmende Größe in die Gesellschaft, mit der Gesellschaft durchwirkt, irgendwie tätig zu sein.
In und durch die Gesellschaft schon, durchaus. Es sind ja weiterhin Protestanten, aber eben nicht durch und in dem Staatswesen, qua irgendeiner theologischen Begründung.
Das ist ganz wichtig. Also die haben nie, auch wenn jetzt Wolfgang Huber hat das in das Vorwort der Denkschrift 2007 geschrieben, ne, mit dem wir versuchen hier in evangelischer Verantwortung in gesamtgesellschaftlichen Konsens darzustellen, so ungefähr, ja. Auch wenn die Denkschrift das gar nicht mehr machen will, aber es ist klar, dass es eine Richtung gibt, sie soll auch politisches Handeln orientieren und sie rechnet mit der Mitwirkung von Christinnen am Staatswesen und in der Gesellschaft. Und sie sieht sich als Kirche Teil dieser Gesellschaft und nie im Gegenüber. Und das meine ich jetzt gerade. Es gibt auch hier wieder eine Alternative, nämlich, sagen wir mal, so ein bisschen mehr Staatsferne, die diese traditionellen Friedenskirchen auch traditionell immer hatten, auch als verfolgte Minderheiten. Und ich finde, auch wenn man das jetzt quasi nie unterschreiben sollte, ja, finde ich, könnte man sich in einer Zeit, wo Staatlichkeit ja selber in einer Welt in Unordnung fraglich wird, vielleicht von den Friedenskirchen auch eine Scheibe abschneiden oder beziehungsweise befruchten zu lassen. Also ja, ich finde auch, der christliche Pazifismus als allgemeine politische Theorie funktioniert nicht so richtig, aber man könnte von denjenigen christlichen Kirchen, für die der christliche Pazifismus ganz handlungsleitend ist, trotzdem was lernen.
Ja, ich meine, wenn man jetzt mal auch so die Gegenprobe macht und sich da dann auch einfach mal fragt, was könnte man denn anderes einsetzen als christlicher Pazifismus? Also solches Einsetzen, die christliche Ständelehre ist als allgemeine politische Theorie ethisch nicht zu begründen. Ja. Solche Einsätze, die Bibel als Leitfaden oder Fundament ist als allgemeine politische Theorie ethisch nicht zu begründen. Also, ja, okay, nee, es geht ja schon um die ethische Begründbarkeit, sehe ich schon ein, aber also, ja, du verstehst, auf was ich hinaus will.
Und Michael Haspel in seinem Text problematisiert das auch, weil er zum Beispiel sagt, weiß ich gar nicht, ob der Jesus immer so pazifistisch war, aber die Denkschrift selbst macht den Unterschied ja auf, indem sie schreibt, Jesus Christus hat den vollständigen Verzicht auf Gewalt gelehrt. Sein Gebot der Nächsten- und Feindesliebe ist unser ethisches Leitbild. Jeder Mensch ist ein gleichberechtigtes Geschöpf Gottes. Und dann als 4. Punkt, wir leben in einer unerlösten Welt. Und an dieser, wir leben an einer unerlösten Welt, da wird das alles aufgehangen, dass es die Existenz des Krieges gibt. Das ist ja unsere Realität, das sehen wir ja auch. Es wäre ja blöd, daran vorbeizugehen.
Ja, das, was ich eben meinte, ja.
Ne? Und der Gewaltschutz, um jetzt mal ganz wieder ganz eng zurückzugehen, der begründet sich eben darauf, dass man an dieser Realität, in dieser unerlösten Welt, nicht vorbeikommt, ja, sondern irgendwie einen Umgang damit finden muss, ja. Insofern, glaube ich, können wir da einen Punkt machen, vielleicht, indem wir nochmal aus der Friedensdenkschrift selbst zitieren, nochmal von der Seite 20. Mit dem Leitbild des gerechten Friedens verbindet evangelische Friedensethik die Hoffnung auf einen ewigen Frieden mit der Bejahung einer weltlichen Ordnung, die Gewalt notfalls durch Zwangsmaßnahmen einhegt.
Da spricht doch Luther selbst.
Genau.
Jetzt würde er vor mir stehen nach dem Reformationstag. Und
ich finde es auch im Bauernkriegsjahr eine erstaunliche Sache. Gut.
Man könnte mit diesem Leitsatz sich vielleicht auch noch mal anhören, so zum Beispiel den Podcast mit Thomas Kaufmann.
Man muss aber deutlich sagen, dass das, obwohl natürlich das sehr lutherisch ist von der, sagen wir mal, Grundstruktur der Argumentation, das nichts mehr hat von irgendwie Obrigkeitshörigkeit. Ich glaube, da würde man der Friedensdenkschrift zu nahe treten, wenn man jetzt sagt, dass die evangelische Kirche quasi damit nochmal eine Reprise gibt des Nationalprotestantismus.
Kommen wir mal zum nächsten Punkt, den wir am Anfang schon versprochen haben. Nämlich stellen wir uns mal die Frage, ist die Denkschrift zeitgemäß? Und ich finde, du hast es am Anfang schon eigentlich vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine gesagt.
Für die Frage danach, ob die Denkschrift zeitgemäß ist, finde ich aber nicht nur die Frage wichtig, ob sie quasi dem Auftrag entspricht, nach dem russischen Angriff auf die gesamte Ukraine 2022 neu nachzudenken, gerecht wird. Ne? Für die Frage, ob sie jetzt 2025 nach 3 Jahren zeitgemäß ist, sind auch noch andere Fragen wichtig. Nämlich zum Beispiel, wie blickt die Friedensdenkschrift auf andere Kriege in der Welt? Wie blickt die Friedensdenkschrift auf das Phänomen der hybriden Kriegsführung? Und zum Beispiel auch auf das Thema Automatisierung des Tötens, ja, Drohnenkrieg. Das wird alles erwähnt, da kann man schon mal gut hinschauen und das ist für mich auch eine Frage dessen, ob eine Friedensdenkschrift zeitgemäß ist. Und wir hatten es im Eule-Podcast und im Magazin schon häufig genug, im Jahr 2025 muss diese Friedensdenkschrift nicht nur vor dem Ukraine-Krieg standhalten, sondern auch vor dem Nahostkonflikt.
Ja.
Wie ist also die Friedensdenkschrift zu lesen nach dem 7. Oktober 2023 und nach, hoffentlich, dem Gaza-Krieg?
Für die Zeitgemäßheit würde ich den Fokus jetzt aber tatsächlich auf das Thema der hybriden Kriegsführung legen, weil da ist wieder ziemlich viel Cyber-Cyber. Ne? Wir erinnern uns noch an die Digitaldenkschrift. Ja, so die Denkschrift. Wie war nochmal der offizielle Titel, Philipp, von der Digitaldenkschrift?
10 Gebote in einer digitalisierten Welt oder so?
Ja, also weiß jetzt auch schon nicht mehr ganz.
Wir brauchen es mit der Digitaldenkschrift, Michael, nicht übertreiben. Warum? Weil du und ich vielleicht die Einzigen sind, die sie wirklich
genau so, wir haben es schon gemerkt.
Nein, aber.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es hatten auch noch ein paar mehr Leute in der Eulen Statement. Also mindestens 5 waren, die sich mal angeguckt haben, kurz. Ja.
Von denen aber 3 an der Denkschrift mitgearbeitet hatten. Also.
Ja, ich denke, hier ist eigentlich schon ein ziemlich gewichtiger Punkt, was jetzt die hybride Kriegsführung angeht und den Cyberwar. Aber ich finde, was dann inhaltlich dann kommt, ist zu allgemein. Also man kann erstmal noch kurz sagen, hybride Kriegsführung, einfach nur damit es allen nochmal in Erinnerung gerufen ist. Das meint den Umstand, dass Kriege im Informationszeitalter eben nicht mehr nur irgendwie mit 2 Musketen an gegenüberstehenden Grenzen geführt werden, die aufeinander gerichtet sind, sondern dass ein Krieg schon angebahnt wird über teilweise sehr, sehr lange Zeit, indem man zum Beispiel halt sich anhand von Bot-Armeen, die berühmten Bot-Armeen, schon irgendwie in den demokratischen Diskurs einer anderen Nation irgendwie einpflanzt und dann versucht schon so und versucht den öffentlichen Diskurs in irgendeiner Weise zu destabilisieren. Ja, also da gibt es ganz verschiedene Formen. Aber das meint diese hybride Kriegsführung. Also nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Informationen und Kommunikation.
Genau, Informationskrieg, Social Media wird erwähnt. Es gibt sogar eine recht scharfe Kritik, dass die Macht der Plattformen in der Hand einiger weniger liegt. Ich habe das Kapitel über den hybriden Krieg gelesen und habe, es ist auch ein schwieriger Begriff, weil es gibt auch Leute in der Sicherheitspolitik und in den angeschlossenen Wissenschaftsfeldern, die den Begriff auch recht skeptisch gegenüberstehen. Die Denkschrift selber sagt auch, man muss daran festhalten, dass es irgendwann mal sowas wie Kriegserklärung gibt und kann nicht so tun und soll bitte auch nicht so tun, dass quasi das alles immer zu, also es ist kompliziert, die sagen, es verwischt, wann Krieg und wann Frieden ist,
ja.
Aber man soll sich darum bemühen, klarzustellen, dass wenn Krieg ist, auch Krieg ist und vor allen Dingen soll man, wenn nicht Krieg ist, auch nie so tun, als ob immer zu Krieg wäre.
Ja, das finde ich schon aber auch einen sehr wichtigen Punkt.
Du sagst ja, es wäre dir irgendwie zu wenig und dir fehlt die Expertise. Was genau fehlt dir?
Ich fand ein bisschen ja schwierig, weil ja eigentlich diese vier Punkte des gerechten Friedens doch sich sehr aufdrängen, um diese hybride Kriegsführung bearbeitbar zu machen. Und ich finde, da passiert in dem Bereich tatsächlich zu wenig.
Also ich finde, es sind schon Sachen drin. Also zum Beispiel diese Dimension der Gerechtigkeit ist drin, indem in der Denkschrift ganz deutlich drinsteht, wenn mehr gerüstet wird, im Sinne einer ganzheitlichen Sicherheitsstrategie, dann muss darauf geachtet werden, dass nicht andere soziale Gerechtigkeitsfragen darunter zu leiden haben, also ganz konkret auch im Bundeshaushalt zum Beispiel, weil das wiederum demokratische Gesellschaften destabilisieren könnte. Wo wir uns ja einig sind, ist, dass die Analyse, das gilt übrigens fast für alle Kapitel, aber in diesem hybriden Kriegskapitel finde ich ganz besonders, die Analyse ist treffend und stimmig. Die empfohlenen Handlungen sind aber viel kleiner, als das Problem dargestellt ist. Also das Problem wird in seiner ganzen Größe dargestellt, aber die Handlungsempfehlungen sind quasi viel kleiner und dem gar nicht so gewachsen.
Einerseits klein und andererseits eben genau zu allgemein.
Ja.
Natürlich, ich erwarte jetzt nicht, dass mir jemand ein Curriculum für meinen Konfirmandenunterricht vorschlägt. Ja? Man hätte ja sagen können, wir fordern, wie es jeder gute Deutsche tut, ein Unterrichtsfach, Friedenserziehung. Hätte ich mich wahrscheinlich auch drüber lustig gemacht.
Ja, aber ich bin, das sind ja auch Reifungsprozesse, Michael, die da stattfinden. Also erstens die Forderung nach einem neuen Schulfach, kriege ich schon Wirkreflex dabei, ja?
Und ja, ich so, auch, das war jetzt nur ein Beispiel.
Wir haben es ja eher mit dem Kippen ins andere Extrem zu tun, das nehme ich selbst nach so einem schönen Absatz, wo das beschrieben wird, was jetzt zu tun und zu lassen ist, auch von christlichen Politikern und Politikerinnen am Ende, dann steht da noch, aber wir sind uns im Grunde genommen gewahr, dass das auch immer ganz schwierig ist, zu irgendwelchen Lösungen zu kommen und da höre ich schon ticken, ja, weil das ist quasi der evangelische Sound, wie man denkt, jetzt noch mit Politikerinnen und Politikern zu reden, nämlich indem man denen immer auch erst nochmal sagt, ja, aber wir wissen auch, wie schwer das alles ist und was ihr da macht und so. Und liebe Abgeordnete, nehmt doch trotzdem wahr, was wir sagen. Aber ich glaube, zur hybriden Kriegsführung kann man und sollte man vielleicht noch weiter diskutieren. Für hier machen wir da mal Schluss und gehen mal in die Richtung andere Kriege. Ja? Das war ja die vorhin von mir aufgemachte zweite Frage, ist es zeitgemäß? Zeitgemäß wegen hybrider Kriegsführung? Ja, die wird bearbeitet, auch wenn noch nicht ganz fertig, okay. Das wird auch selber markiert in der Friedensdenkschrift, dass das eine Herausforderung bleibt und deshalb weiter nachgedacht werden muss. Und das ist immer praktisch, wenn man das selber auch reinschreibt. Zweite Frage, die ich ja gesagt habe, die wichtig ist für die Klärung, ist die Denkschrift zeitgemäß, wäre, was ist mit den anderen Kriegen? Und das finde ich schon erstaunlich, weil die gesamte Denkschrift hat wirklich eine klare Blickrichtung gen Osten in Richtung Russland. Andere Kriege, gerade in Subsahara-Afrika, so wird es erwähnt, ja, die spielen überhaupt kaum eine Rolle. Es wird geklagt, dass die viel weniger Aufmerksamkeit erhalten, aber die Denkschrift gibt sie auch nie. Viel Aufmerksamkeit allerdings hat während der beiden letzten Jahre ja der Nahostkonflikt bekommen. Das spiegelt sich in der Denkschrift aber auch nicht wirklich wieder. Im Vorwort erwähnt die Ratsvorsitzende den Gazakrieg. Ansonsten spielt der Gazastreifen nur ein einziges Mal noch eine Rolle. Da ist dann die Rede von der humanitären Katastrophe und dem Leid der Zivilbevölkerung, was da entstanden ist. Es gibt in der ganzen Denkschrift keine Diskussion der Begriffe Völkermord bzw. Genozid, keine Diskussion dieser Begriffe, die ja ständig in der politischen Debatte sind und auch in der weltweiten Ökumene durchaus kontrovers gesehen werden. Wir haben ja dazu erst ein Beispiel gehabt letzte Woche von der Reise einer Delegation aus Nordrhein-Westfalen nach Israel. Also dieser Nahostkonflikt, der Gazakrieg, das kommt gar nicht vor, ist falsch gesagt, aber es kommt zu selten vor, auch nach meinem Dafürhalten, ehrlich gesagt, nach diesem langen und sehr blutigen Gazakrieg. Es gibt so Formulierungen, wenn es um Terrorismus geht und Gegenwehr gegen Terrorismus, da wird nochmal deutlich gemacht, dass auch eine insofern Verteidigung des Staates, hier Israel, gegen Terrorismus nicht quasi ausufern darf, sondern sich genauso an den Maßstäben des gerechten Krieges oder hier des gerechten Friedens dann eben auch halten muss, also Verhältnismäßigkeit etc. Und wenn man dann möchte, aber da muss man quasi schon auch viel zwischen den Zeilen lesen, kann man hier auch eine Kritik reinlesen, dass, nee, das wäre schon viel zu viel, nee, man kann keine Kritik reinlesen. Man kann den Maßstab aber nehmen und wenn man ihn selbst als Leserin anlegt an den Gaza-Krieg, dann käme man zu einem sehr kritischen Urteil.
Also das hatte ich mehrmals tatsächlich von meiner Leseperspektive im Hintergrund mitlaufen lassen und gemeint, ja, okay, man merkt hier ganz klar, wie du so schön gesagt hast, es wird halt nach Osten geschaut, ist unter diesem Eindruck. Aber wenn ich jetzt die Kriterien, die hier entworfen werden, übernehme und versuche jetzt auf den Krieg in Gaza zu übertragen, dann ja, wird es teilweise, finde ich, schwierig. Ich möchte es an einem Beispiel, wo ich der Denkschrift jetzt zum Beispiel widerspreche oder auch vorwerfen würde, dass sowas nicht mitgedacht werde, machen, was jetzt nicht gleich mit den großen Begriffen Genozid zu tun hat. Zum Beispiel, man hat gemerkt, man hat es nicht mitgedacht, wo es um eine absolute Absage an autonome Waffensysteme geht.
Autonome Waffensysteme, nur nochmal dazu, wäre so eine dritte Frage, die zu klären wäre, ob die Denkschrift zeitgemäß ist. Autonome Waffensysteme, also Drohnen zum Beispiel.
Ja, genau, Drohnen, aber auch Waffen, die an Grenzen stehen, Selbstschussanlagen etc. pp. Und da finde ich es schon interessant, man hat jetzt dann natürlich wahrscheinlich in seinem Bild daran gedacht, was passiert, wenn jetzt auch Sub-Sahara ganz viele autonome Drohnen fliegen oder wenn sich mehr automatisiert, wie an der südkoreanischen Grenze oder so, das ja ist eher in vielen Fällen, wenn das sich irgendwie jetzt auch in der Ukraine so etabliert. Ich denke, daran hat man gedacht. Aber anscheinend hat man gar nicht jetzt irgendwie dran gedacht, dass es ja auch sowas wie den Iron Dome gibt, der ja gar nicht funktionieren würde, wenn es nicht ein autonomes System wäre.
Ja.
Ich will nicht behaupten, die Autorenschaft der Denkschrift würde da jetzt sagen, so, ja nee, Iron Dome muss abgeschafft werden. Ich will damit nur sagen, man merkt daran, an so einem etwas bisschen unverfänglicheren Beispiel, dass man irgendwie nicht diese globale Perspektive immer hat mitlaufen lassen.
Alle Absätze zur Rüstung und solchen Sachen sind immer europäisch gedacht. Ja, da steckt also, ne, also wieder gen Osten, gen Russland, Raketenabwehrschutz. Und ich würde sagen, dass die Denkschrift sich dahingehend sogar sehr offen zeigt, weil die abwägende Position und zukunftsoffene Position, die sich in der Denkschrift findet, da steht ja halt, wir müssen das weiter prüfen und begleiten, ne? Das ist aber schon wesentlich bejahender gegenüber der Möglichkeit automatisierter Kriegsführung, als wir das traditionell in der evangelischen Friedensethik hatten. Also vor dem Ukraine-Krieg Russlands war die Frage, ob die Bundeswehr mit Drohnen bewaffnet wird, für die evangelische Friedensethik in ihrer Mehrheit oder in ihrer hegemonialen Bedeutung eher ein No-Go.
Ja.
Und das ist auch in der evangelischen Friedensbewegung bis heute so, dass Drohnen quasi No-Go sind. Und ich glaube, das ist halt was, wo ja auch die Kriegsführung der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland in den Jahren 24 und vor allen Dingen 25 einfach wirklich einen anderen Impuls setzen, wo man weiter nachdenken muss. Denn wir sehen ja, dass das, effektiv ist die Frage, aber effiziente Art und Weise der Verteidigung sein kann in einem Konflikt, in dem der Aggressor sonst, wenn man es nicht tun würde, die Oberhand gewinnen würde. Ja. Und ja, ich würde dir zustimmen, dass dann bestimmte Sachen auch einfach nie genug ausgeführt sind. Aber das ist wirklich so eine Frage der weiteren Diskussion. Oder vielleicht findet sich ja in den Begleitbüchern, die überall erscheinen, da nochmal ein Aufsatz. Müsste man mal hinschauen, ob es da was gibt zur automatisierten Kriegsführung. Auch Michael Haspel in seinem Text in der Eule markiert diese Frage als eine offene Frage. Jetzt haben wir gesprochen über hybride Kriegsführung, wir haben gesprochen über den Gaza-Krieg und wir haben gesprochen über die Automatisierung von Waffensystemen als drei Beispiele für aktuelle Zeitthemen. Und was können wir abschließend sagen, Michael? Ist die evangelische Friedensdenkschrift 2025 eine Denkschrift für das Jahr 2025?
Ich würde sagen, vor allem mit dem letzten, was wir gesprochen haben, eher nicht. Es liegt in der Natur der Sache, dieser ganzen Gremien- und Kammerarbeit, dass sie da halt auch immer so ein bisschen nachrückt. Ja, also es kann ja auch gar nicht anders sein, wenn man das immer so groß anlegt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich sie lese, ist sie insofern auch zeitgemäß, als dass sie doch schon auch recht gut so die Debattenlage auch einfängt in irgendeiner Art und Weise und abbildet.
Ich glaube, man muss dabei wirklich nochmal im Blick behalten, dass der Anspruch quasi ist, die persönliche Gewissensbildung zu unterstützen, ja, und Orientierungspunkte zu geben. Und insofern ist es auch wichtig, dass diese Themen irgendwie mit drinne sind, ja. Das gilt im Übrigen auch zum Beispiel für das Thema sexualisierte Gewalt in Konflikten. Also es ist auch manchmal wichtig, das auch in zeithistorischer Perspektive zu sehen, dass solche Themen mit eine Rolle spielen, weil sie natürlich in Denkschriften und Positionierungen der evangelischen Kirche im historischen Vergleich keine Rolle gespielt haben. Ja, und wenn wir jetzt vorspulen, du und ich, wir wären ja noch viel, viel älter, als wir es jetzt schon sind, und dann irgendwann zurückschauen und sagen, wann sind diese Themen eigentlich nicht nur von einigen AkteurInnen debattiert worden, sondern wann sind sie in das Zentrum der Aufmerksamkeit evangelischer Friedensethik gerückt, dann werden wir das im Vergleich dieser Friedensdenkschriften eben dann mit dieser Friedensdenkschrift von 2025 stärker verbinden als mit den Friedensdenkschriften zuvor. Und ich glaube, das ist als Orientierungspunkt schon mal ganz wichtig. Also ich finde schon, dass das ein zeitgemäßes Dokument ist, auch wenn klar ist, dass sie die Denkschrift natürlich nicht alle Fragen der Zeit abschließend beantworten wird können. Wir hatten am Anfang gesagt, dass es eine andere Frage ist, ob die Denkschrift auch zeitgeistig ist und nicht nur zeitgemäß. Also nicht nur, ob sie die aktuellen Themen verhandelt, die in der Luft sind, sondern auch, wie sie das macht. Insofern, als ob die evangelische Kirche mit ihrer Denkschrift jetzt quasi den populären Meinungen zustimmt oder ob sie auch dem Zeitgeist widerspricht. Was ist überhaupt der Zeitgeist? Vielleicht lässt sich das an einem Thema deutlicher machen, was gerade ganz intensiv diskutiert wird, nämlich dem Wehrdienst.
Ja, die Sache mit dem Wehrdienst, die fand ich schon noch mal recht virulent jetzt für uns, weil wir sind ja jünger, wir sind auch Väter und viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sind ja auch noch jünger, also da näher dran. Und Philipp, du kannst dich ja auch noch an eine Zeit erinnern, wo du zur Musterung musstest, oder?
Ja, ich kann mich daran erinnern, das hat jetzt für meine Biografie ganz wenig irgendwie prägende Kraft gehabt. Das war halt, man hat einen Brief bekommen, man ist da hingegangen.
Ja. Wo wir schon bei einem Problem sind, ja?
Wir sind quasi in dieser Zeit der sogenannten Friedensdividende in diesem Alter gewesen, jugendlich, wo für uns das alles vielleicht auch ein Gag war und beziehungsweise, wenn man als Christ sowieso wusste, ich mache Ersatzdienst, also Zivildienst oder ich gehe eh nicht zum Bund, dann war das halt ein Vormittag, den man auf dem Kreiswehrersatzamt zugebracht hat und fertig war. Es stellt sich jetzt anders dar für junge Menschen, die jetzt in der Zeitenwende groß wären, und hat sich abgespielt anders für Leute aus der evangelischen Friedensbewegung, die während des Kalten Krieges in Ost wie West mit der Frage der Wehrpflicht in aller Unterschiedlichkeit, aber konfrontiert waren. Ja? Wie sieht es aber aus? Was steht denn nun in der Denkschrift
die
zur Wehrpflicht?
Positioniert sich im Grundsätzlichen sehr klar für eine Möglichkeit, die Wehrpflicht umzusetzen. Sie hat einen Vorrang, den sie am Anfang klar macht in den Punkten der Freiwilligkeit. Also eigentlich bildet sie damit die Debatte ab, wie wir sie gerade auch so bundespräsidial geführt haben, wie sie jetzt auch von den Parlamentariern, so wie ich die Debatte wahrnehme, auch favorisiert wird. Aber gleichzeitig macht sie auch schon mal einen Vorausblick und sagt, wenn sich halt in einem Ernstfall nicht genug freiwillig gemeldet haben, dann ist es recht und vielleicht sogar geboten, dass der Staat auch Leute zum Wehrdienst verpflichtet. Wieder eigentlich sehr lutherisch, so neutral zu sagen. Ja, es gibt eben schon auch einen Anspruch, den das Gemeinwesen gegenüber dem Einzelnen hat. Also man erkennt hier, wie in der Debatte auch ganz allgemein, so plötzlich ein Anspruch, der konstruiert wird, nachdem man uns jetzt jahrelang erzählt hat in Kulturschule und überall, dass ich toll und einzigartig und ganz individuell bin, dass es hier jetzt doch wieder ein Gemeinwesen gibt, das Ansprüche mir gegenüber geltend machen kann. Und deswegen kann der Einzelne auch verpflichtet werden, Dienst zu leisten, aber dies nie in diesem Sinne, wenn es jetzt seinem Gewissen, also nach der Gewissenswiederbildung auch widerspricht. Also da ist sie schon sehr klar. Wobei ich sagen muss, bei diesem Abschnitt, wer sich es auch nochmal genauer angucken will, das wäre jetzt der Punkt 166, die sind ja immer durchnummeriert. Ich habe das mehrfach gelesen, Philipp, und ich habe das einfach nicht verstanden, was sie mir jetzt eigentlich genau das sagen wollen. Und das sage ich mit einem großen Selbstbewusstsein, weil auf den Kopf gefallen bin ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist meistens auch ein Ausdruck dessen, dass man da halt einfach versucht hat, wirklich viel an Perspektiven und Meinungen und sowas reinzupacken.
Ja, ich glaube aber, dass eine Sache ursächlich ist, die vielleicht gar nicht so explizit gemacht wird. Hier ist doch maßgeblich noch einmal auch die veränderte geopolitische, sicherheitspolitische Lage. Ausgangspunkt des Kapitels um die Wehrpflicht ist nämlich nicht mehr, dass man quasi davon ausgeht, dass die Bundeswehr im Auslandseinsatz Friedenssicherung macht oder Brunnen baut oder interveniert, sondern es geht darum, dass die Bundeswehr seit 2022, ne, sogenannte Zeitenwende, wieder auf die Landes- und Bündnisverteidigung als eigentlichen Zweck zurückgeführt ist. Ich habe da einen spannenden Vortrag dazu gehört in der Reihe Hörsaal. Das ist auch ein Podcast von Deutschlandfunk Nova. Wir verlinken das hier in den Shownotes. Und zwar ein Vortrag des Militärsoziologen Heiko Biel, der sich mit der Frage beschäftigt, freiwillig oder Pflicht, welches Heer brauchen wir? Und da ist ganz stark das Miteinander von, wenn es um Landes- und Bündnisverteidigung geht, ist die Wehrpflicht eher eine Möglichkeit, als wenn es um Interventionen geht, da ist mehr dann so die Freiwilligenarmee. Ich glaube, das ist für den Hintergrund dieses Wehrpflichtkapitels in der Friedensdenkschrift auch ganz wichtig. Das Recht des Staates für eine Wehrpflicht oder ne, also diese Möglichkeit des Gemeinwesens, Ansprüche zu stellen an die Person, wie du es jetzt gerade ausgedrückt hast, die ergibt sich nur aus der Notwendigkeit der Landes- und Bündnisverteidigung und nicht aus einer Notwendigkeit des Militärdienstes an sich. Ja, und vielleicht kann man nochmal ganz deutlich machen, dass natürlich auch diese Friedensdenkschrift ganz klar zum grundgesetzlich verbürgten Recht der Kriegsdienstverweigerung auch steht.
Ja, also da gibt es gar kein Wenn und Aber. Das tut sie weiterhin, aber deswegen habe ich eingeleitet mit grundsätzlich und ich finde, das ist schon auch nochmal eine Einschärfung. Erlaubt sie, wenn man so sagen kann, sprich ja, also hält es für ethisch absolut vertretbar, dass Menschen eingezogen werden können.
Was, es ist eine sehr bürgerliche im Begriff des Citoyen, ja, nicht des Geldbürgers, sondern im Sinne der bürgerschaftlichen Verantwortung für das Gemeinwesen pointierte Begriff. Ne? Wir haben einen Staat, der ist die Gemeinschaft seiner BürgerInnen. Da könnte man übrigens mal über Wehrpflicht und Frauen stärker nachdenken, ja? Ja. Weil wir eben in einer veränderten Welt leben, wo das nicht mehr bloß die männlichen Bürger sind. Und weil aber quasi alle BürgerInnen Verantwortung für den Fortbestand des demokratischen Gemeinwesens haben, haben sie auch Verantwortung für die Verteidigung dieses Gemeinwesens im Falle dessen, dass verteidigt werden muss.
In der Sprache der Denkschrift der Schutz vor Gewalt.
Genau, wir denken hier an die Schweiz, wo das viel stärker ist. Wir denken an Länder wie Finnland, wo die Wehrpflicht stärker pointiert ist. Diese Debatte merkt man der Denkschrift an, auch wenn sie sich, gut evangelisch, ne, jetzt nicht einseitig auf irgendeine Seite stellt. Es ist aber bemerkenswert, dass zum Beispiel ein Satz aus der DDR-Tradition der Friedensbewegung ganz deutlich zurückgewiesen wird. Darauf hat Michael Haspel in seinem Artikel auch schon hingewiesen. Er fand das auch ein bisschen unnötig, das so stark zu machen. Das ist nämlich der Satz, der aus der DDR-Friedensbewegung kommt,
ja.
Dort auch mit den Bausoldaten irgendwie zusammenhängt, nämlich, dass der Dienst der Bausoldaten, also das waren Leute, die ohne Dienst an der Waffe in der Nationalen Volksarmee dienen durften, aber trotzdem zum Beispiel auch den Eid leisten mussten und sowas, ist ein konfliktuelles Geschehen.
Erwähnt aber auch die
Denkschrift. Inzwischen auch teilweise aufgearbeitet, können wir hier im Podcast jetzt nie einholen, aber der Punkt ist, dass
der explizit erwähnt.
Denkt, ja genau, es geht ja um die, es geht um den, um die Pointe, also es ist aber schon wichtig, das auch nochmal deutlich zu machen, dass damit jetzt nie der Zivildienst in Westdeutschland oder im wiedervereinigten Deutschland gemeint war, sondern diese Form des Ersatzdienstes. Und damals wurde eben formuliert, dass diese Form des Ersatzdienstes das deutlichere christliche Zeugnis für den Frieden ist als ein Dienst an der Waffe. Ja? Und was man, wenn man den heute liest, den Satz, der wird von der Friedensdenkschrift zurückgewiesen und sagt, nein, man kann auch in der Bundeswehr quasi Friedensdienst machen. Es ist nicht so, dass der zivile Ersatzdienst oder dass ein ziviler Dienst per se das christlichere Zeugnis für den Frieden ist.
Dazu zwei Sachen. Einmal, bevor es jetzt untergeht, über Frauen wird gesprochen, haben eigenen langen Absatz mit den ganzen Talking Points, die wir jetzt aus der Debatte auch kennen, hat eine klare Tendenz dahingehend, dass man sagt, es widerspricht dem Anspruch, Ungleichheit abzubauen, was zum gerechten Frieden gehört, wenn Frauen verpflichtet werden und dadurch eben in ihrer Biografie auch mehr Nachteile haben. Also es ist eine sehr, nachvollziehbare Argumentation, die man da drin hat, es wird berücksichtigt. Ich finde auch ausreichend. Aber natürlich könnte das auch noch mal als Doppelpunkt verstanden werden. Hier muss man weiter diskutieren. Was ich jetzt zudem noch sagen will, was du gerade noch ausgeführt hast. Du hast es nämlich auch gesagt, sie stellt sich da auf keine Seite. Und da würde ich jetzt sagen, da bist du der bürgerlichen Argumentation dieses Abschnitts ins Netz gegangen.
Unverschämt.
Ja, unverschämt, ja. So, da muss ich dir einfach mal klar so sagen, weil die andere Position wird hier nicht wirklich dargestellt. Weil jetzt macht nämlich unter dem Punkt der Wehrpflicht die EKD-Denkschrift nochmal einen Punkt, nämlich der allgemeine Dienstpflicht auf, ja, was ja dann besonders prominent der Frank-Walter Steinmeier eingebracht hat, unser guter Bundespräsident. Und es wird jetzt, und das hat mich dann doch sehr verwundert an dieser Passage, auch als junger Mensch, dass man hier nicht dargestellt hat, dass die Möglichkeit besteht, ja, man lässt es halt einfach mit der Dienstpflicht. Es ist einfach 2025 unangemessen, Menschen zu irgendeinem Dienst zu verpflichten, weil man sie halt vielleicht jetzt auch nicht in Gemeinwohl reinzwingen kann. So, und sie macht sich sehr klar, obgleich sie die rechtlichen, die grundgesetzlichen Probleme benennt, die damit bestehen, weil man damit Leute zu einer Arbeit zwingen würde. Eine allgemeine Dienstpflicht kann man grundgesetzlich nicht ohne weiteres einführen. Darüber geht mir die Denkschrift einfach viel zu doll weg, indem sie sagt, ja, da müssen wir vielleicht das Grundgesetz ändern, sich dann aber sehr klar dafür ausspricht, dass sie eine solche allgemeine Dienstpflicht, die für alle durchweg gilt, präferiert.
Ich finde, dass der Primat der Freiwilligkeit, der weiter oben steht, dadurch geschmälert wird. Und ich würde mich eigentlich freuen, wenn die evangelische Kirche auch so, ne, alle Menschen, die der evangelischen Jugend entwachsen sind, wissen das ja eigentlich, dass die Freiwilligkeit toll ist, weil sie nicht nur keinen Zwang darstellt, sondern weil sie auch eine ganz andere Motivationsbreite und Tiefe mit sich bringt, als wenn man sich für was verpflichtet wird, ja, sich selbst verpflichten, etwas freiwillig zu machen. Ein freiwilliges Engagement ist lustvoller, ist stärker in der Motivation, als zu was gezwungen zu werden. Und ich finde, das könnte in der Denkschrift stärker durchgehalten werden.
Und hier merkt man, dass eine dezidiert junge Perspektive fehlt.
Absolut, ja.
Und da könnte man sich stärker für machen und sagen, diese Freiwilligkeit soll nicht dahin kommen, dass ich mir dann aussuchen kann, ob ich Dienst an der Waffe mache für den Frieden oder Dienst im Sinne des Zivildienstes, des Citoyen-Dienstes nicht an der Waffe. Die Denkschrift sagt klar, das ist gleichrangig. Also das eine ist nicht vorzugswürdiger dem anderen. Und ich verstehe schon, dass man diese Figur clever fand, dass man sagt, bei einer allgemeinen Dienstpflicht
realisiert sich die Freiheit dann eine Ebene drunter, indem man sich auswählen darf, wofür man verpflichtet wird.
Genau. Ja, okay. Ja, also so kann man es zynisch sagen. Ich wollte es erst nochmal stark machen, weil ich verstehe schon diesen Grundgedanken. Aber für mich fehlt die junge Perspektive, die sagt, wenn ich mich engagieren will, dann lasst mich doch engagieren. Und ich finde, da werden einem schon im Vorfeld, im Vorpolitischen viel zu viel Steine in den Weg gelegt. Und jetzt nachgelagert, wenn ein Mensch plötzlich seinen 18. Geburtstag feiert, dann zu sagen, so, jetzt nehmen wir dir erstmal ein Jahr von deinem Leben weg. Ich sage es bewusst polemisch und zugespitzt, jetzt nehmen wir dir ein Jahr von deinem Leben weg wir zwingen dich mal zu deinem Glück.
Genau, also da steige ich nochmal ein und sage, auch pointiert, dass mir das da zu viel preußischer Protestantismus ist und andere Freiheits-, auch christliche Traditionslinien mir zu wenig im Blick. Und da darf man auch nochmal anmerken, dass zum Beispiel beim Wehrdienst traditionell die Wehrgerechtigkeit auch immer ein Thema ist. Also wie gerecht ist es, nur einige wenige einzuziehen, obwohl es für alle eine Pflicht gibt. Ja? Und ein Ausweg war ja zu sagen, wir haben das jetzt nicht mehr ab 2011, sondern es ist nur noch ein freiwilliger Wehrdienst.
Das war ja eine Farce. Also meine
Musik. Ja, es war in unserer Zeit, als wir gemustert wurden, war das eine Farce. Wir wussten ja alle, das muss niemand hin, der nie unbedingt will. Ja, du hast dir irgendein Gebrechen zugelegt, dann wurdest du untauglich, und wenn du aber Zivildienst machen wolltest und deshalb dankbar warst, tauglich gemustert zu werden, musstest du, wir haben das jetzt im Interview in der Eule erst mit dem Friedensbeauftragten der Pfalz, Gregor Rehm, gehabt, auf einer Postkarte hat er so gesagt, ja, deine Gründe für den Ersatzdienst, für den Zivildienst darlegen und fertig ist, ne? Und weil ich gerade schon bei dem Interview war mit Gregor Rehm von letzter Woche in der Eule nachzulesen, da ist die Frage der Gerechtigkeit auch insofern in der Rolle, weil er auch auf die junge Generation zu sprechen kommt. Und warum es eigentlich so ist, dass die Bundeswehr in so guten Ruf genießt wie noch nie, aber trotzdem die Leute nicht zur Bundeswehr gehen wollen. Ja, da können wir hier vielleicht mal einen Punkt dahinter machen und doch nochmal zu der Frage kommen, was denn mit den Christinnen und Christen als Soldaten ist. Weil du hast gerade gesagt, dass das gleichwertig ist. Und es steht in der Friedensdenkschrift der sehr scharfe Satz drin, finde ich, oder der ist erstaunlich, weil der so in dieser evangelischen Prosa auch geschrieben ist und deshalb geht der vielleicht ein bisschen unter, aber ich finde ihn schon erstaunlich. In pointierendem Gegensatz zu dem, was ich vorhin so hatte mit dem Satz aus der DDR-Friedensbewegung, steht nämlich in dieser Friedensdenkschrift drin: Insofern dienen Soldatinnen und Soldaten dem gerechten Frieden.
Dieses insofern ist halt eben das Wichtige und da kommt eben alles hinzu, was wir jetzt vorher gesagt haben, weil wenn alles so gemacht ist, wie sich die EKD-Denkschrift es vorstellt und angedacht hat, ja, dann sind ja Soldatinnen und Soldaten nicht irgendwie willkürliche Gewaltausüber, sondern dann ist es rechtlich eingehegt und die Motivation, die sie mitbringen, ihre innere Überzeugung, man rekurriert auch nochmal ganz kurz auf diese innere Führung, die dient dem Frieden in einer parlamentarischen Demokratie und die dient vor allem dem, dass sich die Dimension 2, 3, 4, ne, was wir jetzt schon oft genug hatten, dass die sich entfalten können, weil sie dafür sorgen, dass wir frei von Gewalt leben können.
Es geht darum, dass die Streitkräfte in der parlamentarischen Kontrolle unterliegen.
Die rechtliche Einhegung.
Es geht um, sagen wir mal, die innere Führung als Prinzip in der Bundeswehr. Es geht um Ziel der Friedenssicherung. All das wird quasi so mitbedacht und nur vor diesem Hintergrund, ja, und jetzt zitiere ich wieder aus der Denkschrift, vor diesem Hintergrund eines an Recht und Ethik gebundenen Dienstes in den Streitkräften ist der Einschätzung zu widersprechen, dass der Dienst ohne Waffe das deutlichere Zeichen des Christseins darstelle. Wenn all diese Bedingungen stimmen, und das finde ich schon erstaunlich, weil es ja auch unter Sicherheitsexperten und Verteidigungsexperten eine Diskussion darüber gibt, ob zum Beispiel das Prinzip der inneren Führung in der Bundeswehr tatsächlich gut eingebracht ist. Ne? Und man kann auch wirklich fragen, ob mit Militärseelsorge und lebensweltlicher Bildung ja wirklich auch die ethische Qualifikation oder die moralisch-ethische Reflexion von SoldatInnen wirklich super ist. Also geht die Denkschrift hier nicht vielleicht doch von Voraussetzungen aus, die am Ende sehr einem idealisierten Bild der Bundeswehr entsprechen.
Ich habe inzwischen viele Soldatinnen und Soldaten kennengelernt und ich würde sagen, dass das auch begründet ist. Also auch von meiner Seite aus ist es durchaus erfahrungsgesättigt. Also ich habe auch viel in der Gemeinde, weil wir hier in der Nähe von einer großen Kaserne auch sind.
Ja, und Bad Frankenhausen ist auch Kasernenstützpunkt. Ja. Ja, also wir sind Bundeswehrstandort und insofern, ich kann das auch unterschreiben, aber also ich teile genauso wie du den Eindruck, wenn man im persönlichen Gespräch mit Soldatinnen und Soldaten ist, dass das auch irgendwie hinhaut. Aber mir scheint das auch im Hinblick darauf, was jetzt in der Zeitenwende, ne, in Anführungszeichen, mit der Bundeswehr passiert und mit der Einführung eines Wehrdienstes. Da muss man nochmal hinschauen. Und ich verweise da gerne auf eine Debatte, die in den Blättern geführt wird. Also nicht in irgendwelchen Blättern, sondern das sind die,
ja, schon klar.
Das sind die Blätter für deutsche und internationale Politik, ja. Eigenes Organ, wir verlinken die Artikel, die ich jetzt hier anspreche, auch. Es sind zwei, es ist eine Debatte, die quasi im Sommer dort geführt wurde. Mhm. Einmal mit einem Text von Ina Kraft und einmal mit einer Antwort von Klaus Naumann. Da geht es darum, wie tickt die Truppe, ja, oder wie sieht ein demokratietüchtiges Militär eigentlich aus? Und ohne den ganzen Text jetzt hier zu referieren, es geht zum Beispiel darum, dass in den Führungskreisen der Bundeswehr, dass dort ein ganz deutliches Ja ist zur Demokratie, ja, und zum demokratischen Rechtsstaat. Und das ist viel stärker, als das jemals in Deutschland der Fall war. Aber dort, wo es Probleme gibt, waren das immer Wehrpflichtige. Also auch nochmal erinnert an die Vorfälle des Rechtsextremismus, die wir auch in der Bundeswehr immer wieder hatten. Das waren Elitetruppen, ne, und Wehrpflichtige. 90% der Rechtsextremismusvorfälle in der Bundeswehr sind im Bereich der Wehrpflichtigen gewesen damals. Ja? Das heißt, das ist schon auch eine Anfrage an diese soldatische, ethische Bildung. Mhm. Was die Führungskreise angeht, was Leute angeht, die sich langfristig verpflichtet haben, da würde ich völlig d'accord sein. Aber in dem Moment, wo wir jetzt eben die Wehrpflicht wieder zurück ins Spiel bringen und viele, viel mehr Leute dahin bringen, müssen wir schon auch kritisch zur Kenntnis nehmen, wen zieht eine Wehrpflicht an, gerade wenn sie freiwillig ist, was erhoffen sich Leute, junge Männer meistenteils, die in die Bundeswehr gehen. Ja? Also ich rede jetzt hier nie davon, dass quasi wir vor der Militarisierung der Republik stehen oder davon, dass die Bundeswehr kippt, aber das sind schon auch wichtige Fragen, die mir in der friedensethischen Denkschrift jetzt, mal zurückzukommen, noch ein bisschen unreflektiert scheinen.
Also ich bin schon eher Pazifist und friedensbewegter Christ und das ist schon eher das Lager, in dem ich mich bewege und wohlfühle und wo ich stehe. Und ich muss schon sagen, dass in der Denkschrift ich schon die Fundierung erkenne für eine mögliche Militarisierung. Ich möchte das jetzt nicht so super polemisch sagen und ich bin mir auch ganz sicher, dass es nicht so gemeint ist, aber darin erkennt man schon durchaus eine Zeitgeistigkeit, wenn man es positiver sagen will, vielleicht Zeitgenossenschaft, wie in der allgemeinen Debatte auch, weil man ja doch ganz stark das Primat eben auf diese Abwendung von Gewalt legt und dadurch man den Blick, auch wenn man es immer wieder anders betont, aber ganz praktisch den Blick ganz viel auf eben kriegerische Handlungen und ihre Folgen hat. Weil da wird man recht konkret und erörtert auch Dinge, aber die Dinge, wo es wirklich darum geht, wie wir im Frieden dann miteinander leben, also diese anderen Dimensionen ausgestalten, da passiert deutlich weniger. Also ich will es nochmal klammern, ich werfe keine Militarisierung vor, ja, dieser Denkschrift. Also das ist wirklich fern, das wäre absurd.
Ich denke aber, du sagst so recht, diese Friedensdenkschrift ist viel stärker als der Synodenbeschluss 2019.
Ja,
definitiv. Der ist vielleicht sogar realitätsfern, dadurch, dass er das nicht macht und viel stärker auch als die Friedensdenkschrift 2007 auf den Krieg als Größe in der Welt bezogen. Nicht affirmativ unbedingt, aber als Realität, mit der sich eine Friedensethik auseinanderzusetzen hat.
Ob er das jetzt nicht affirmativ ist, da bin ich mir eben leider nicht sicher. Da wäre ich mir gerne sicherer.
Okay, darüber kann man diskutieren und wird man jetzt auch diskutieren in den nächsten Wochen und Monaten, hoffentlich. Gerne auch in der Eule, ja, wer sich da beteiligen will, in den Kommentaren oder auch als Autorin eines Textes in der Eule, gerne, immer meldet euch. Genau, aber nochmal einen Schritt zurück, das liegt jetzt hier so nach Abschied.
Ja.
Jenseits der Frage dessen, ob das affirmativ gegenüber einer Rückkehr des Krieges ist, wir haben ja diese Rückkehr. Ich fände es auch unangemessen, wenn jetzt in der Friedensdenkschrift 2025 seitenweise über friedliche Konfliktbeilegung, gewaltfreie Konfliktbeilegung geredet wird, wenn die Realität sich, und zwar nicht bloß in der Ukraine, ganz anders darstellt. Dann muss man mit dieser Realität auch irgendwie klarkommen und dann trotzdem Orientierung anbieten. Ja? Und ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass sich in der evangelischen Prosa so mancher steile Satz verbirgt, den man gut und kritisch nochmal angucken kann. Punkt 1. Zweitens, dass die Grundentscheidungen, die getroffen werden, sehr häufig eher der Seite zu neigen, die nach dem Ukraine-Kriegsausbruch 2022 eine Anschärfung wollten. Zweitens. Aber dass drittens in der Ausführung dieser Entscheidung immer auch Einschränkungen zu finden sind, die aus der Seite derer kommen, die keine Neuakzentuierung eigentlich vornehmen wollten. Und insofern ist das, wie ich es vorhin schon sagte, nicht ein Konsenspapier in dem Sinne, dass man quasi Konsensformeln gefunden hat, sondern in der Akzentuierung aber Einschränkungen mit reingebracht hat. Und das ist für mich, um es jetzt mal auf den Punkt zu bekommen, absolut nicht zeitgeistig.
Ja.
Und zwar in einem positiven Sinne. Ne? Man macht sich ja der evangelischen Kirche immer zum Vorwurf, sie sei so zeitgeistig. Aber das, was sich hier anbietet, nämlich Differenzierung, nämlich genaues Hingucken, das ist nicht zeitgeistig. Und insofern ist auch diese Friedensdenkschrift, wie du vorhin sagtest, zeitgenössisch, aber nicht zeitgeistig.
Und dazu kann man auch sagen, das finde ich wirklich auch stark in dieser Denkschrift, sie bildet Dilemmata als Dilemmata ab. Also sie macht öfters mal die Figur, dass sie sagt, wir wünschen uns alle A, aber wir haben jetzt halt B.
diese Figur des Dilemmas. Und jetzt kann man ja, wären immer alle schuldig und wir wissen ja, wir wissen nicht mehr aus und ein, aber weil wir schuldig wären und dann kann man quasi mit der Schuld vor Gott treten und das wird dann schon wieder alles so richtig, ne? Diese Figur des Schuldigwerdens bei Gewaltanwendung wird ganz eng geführt und für sonst wären für die Gewaltanwendung ganz klare, auch schärfere und genauere ethische Formulierungen gefunden, die nicht darauf hinauslaufen, dass was wir jetzt die letzten 3 Jahre ganz häufig in vielen Beiträgen immer erleben mussten, dass die einen sagen, wir wollen sie überhaupt nie, die Gewaltanwendung, und die anderen sagen, wir wollen sie, denn wir wären ja eh alle schuldig. Also das ist überhaupt kein Reflexionsniveau mehr nach dieser Friedensdenkschrift, und da bietet die Friedensdenkschrift andere rhetorische und argumentative Figuren an, mit denen man weiterarbeiten kann, jenseits dieser klaren Unterscheidung, die dann immer irgendwo bei Bonhoeffer endet und dann ist sowieso die Diskussion beendet. Also
ja, dann ist alles ein Tyrannenmord.
Genau, ja, und es ist eben nicht alles ein Tyrannenmord. Und das sagt diese Denkschrift auch ganz, ganz deutlich. Ja. Und auch diejenigen, die sich gegen Unrecht mit Gewalt wehren, haben sich an ethische Maßstäbe zu halten. Und dies ist nicht immer rechtfertigt, Gewalt auch als Gegengewalt anzuwenden. Und das ist schon ganz wichtig, dass man das jetzt nie in diese Denkschrift reinliest.
Ich finde es auch in der Kürze unfassbar präzise. Also das muss man schon sagen. Wahrscheinlich sind das die Abschnitte, die wirklich von einer einzelnen Person so geschrieben wurden.
Ich finde, man muss auch einfach mal Respekt haben. Sorry, sage ich jetzt mal ganz so deutlich. Auch wenn es so ein bisschen verteidigungsmäßig klingt. Ja? Aber ich finde, man kann auch mal Respekt haben davor, dass Leute 3 Jahre gearbeitet haben und daraus ein Dokument geworden ist. Das sage ich jetzt aus der Perspektive eines Redakteurs, der regelmäßig mit Texten konfrontiert ist, die man dann versucht, besser und lesbar zu machen. Ich finde, es ist bei der Denkschrift schon einigermaßen gut gelungen. Klar kann man jetzt alle Redundanzen noch tilgen, ja, und vielleicht die ein oder andere Zusammenfassung auch mal streichen, wenn man sagt, haben wir vorhin schon in einer anderen Formulierung in der allgemeinen Zusammenfassung ja schon mal gemacht, ja, oder man könnte Fußnotenapparate anfügen, wo drin steht, siehe Punkt dort, siehe dies und jenes, darauf verzichtet ja die Denkschrift, sie wiederholt lieber was, als dass sie solche Verweise macht.
An wenigen Stellen hat sie es.
Ja, aber wenig, ne. Man könnte sie weiter einkürzen, aber Kürze ist ja nicht immer der Wert. Ja? Und das sage ich jetzt auch ganz bewusst, deshalb, weil wir hier unsere normale Zeit von einer Stunde Diskussion weit überspannt haben. Wir sehen also das Thema Krieg und Frieden, das Themenfeld Krieg und Frieden und die Friedensethik, die werden uns einfach immer weiter beschäftigen.
In diesem Sinne, lieber Philipp, ich danke dir für das Gespräch, das wir zusammen geführt haben. Ich bitte nochmal alle da draußen, öffnet den Podcatcher eurer Wahl, gebt uns eine Sternebewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr hört, das hilft uns sehr. Und wenn ihr schon dabei seid, schließt ein Eule-Abo ab. Wie immer, Link dazu in den Shownotes. Vielen lieben Dank.
Und ich empfehle wirklich allen nochmal in die Eule, in unser Online-Magazin hineinzuschauen, eulemagazin.de. Wir haben eine Reihe, wirklich eine lange Reihe von Beiträgen zur Friedensethik, jetzt aktuell.
Es sind wirklich viele.
Jetzt aktuell erschienen, in den letzten Tagen, auch vor der Veröffentlichung der Friedensdenkschrift. Es kommt auch noch Neues dazu, aber es ist halt einfach auch schon eine Menge da, was man würdigen und lesen kann und weitergeben kann. Also lest und studiert gerne, was wir an Beiträgen zum Thema Friedensethik auch in der Eule schon haben.
Ich sage an dieser Stelle tschüss, Philipp.
Tschüss, Michael. Vielen Dank.
An euch alle da draußen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.